getötet worden. Der 21-jährige Täter ist ein ehemaliger Schüler, der sich anschließend in der Schule das Leben nahm. 12 weitere Menschen sind verletzt worden, einige von ihnen schwer. Der Täter soll eine Pistole und ein Schrotgewehr legal besessen haben. Die rechtsextremistische Szene in Deutschland ist nach Einschätzung des Bundesamts für Verfassungsschutz deutlich gewachsen. Bundesinnenminister Dobrindt sprach bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts von einem dramatischen Befund. In den vergangenen 10 Jahren habe sich der Personenkreis um mehr als 20.000 auf 50.000 vergrößert. Die linksextreme Szene vergrößerte sich leicht auf 38.000 Personen, die islamistische auf 28.000. Der Berliner Senat will ein Entwicklungszentrum für die Computerspielszene mit 4,6 Millionen Euro fördern. Dafür soll ab dem nächsten Jahr das Lux-Gebäude nahe der Warschauer Brücke umgebaut sein. Auf 15.000 Quadratmetern können dann Firmen, Vereine und Verbände einziehen. Die Gaming-Industrie in Berlin hat zuletzt einen Jahresumsatz von über 400 Millionen Euro gehabt. Großbritannien und weitere Länder haben Sanktionen gegen die beiden ultrarechten israelischen Minister Smotrich und Kwir verhängt. Die beiden hatten mit einer totalen Zerstörung des Gazastreifens gedroht und sich gegen Hilfslieferungen ausgesprochen. Aus Tel Aviv, Bettina Meyer.
Beide Minister dürfen künftig nicht mehr in das Vereinigte Königreich einreisen. Britische Banken dürfen keine Geschäfte mit Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich machen. Auch Kanada, Australien, Neuseeland und Norwegen haben offiziell Sanktionen gegen Israels rechten Minister für nationale Sicherheit und den Finanzminister angekündigt.
In der Nähe von Angermünde im Landkreis Uckermark ist eine Lagerhalle des Katastrophenschutzes in Brand geraten. Laut Feuerwehr gibt es durch die Flammen starke Rauchentwicklung und Geruchsbelästigungen. Thorsten Glauche, RBB 24, Frankfurt, Oder.
In der Lagerhalle sollen Teile von mobilen Tankstellen gelagert sein. Die Halle brennt in voller Ausdehnung. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind mit 15 Löschfahrzeugen vor Ort. Zum Löschen wurde eine Schlauchwasserleitung zum nahen Mudrosee verlegt. Laut Feuerwehr besteht derzeit für Anlieger in der Umgebung keine Gefahr. Dennoch sollten sie das betroffene Gebiet meiden. Schalten sie die Belüftung aus und schließen sie Fenster und Türen, rät die Feuerwehr.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Nachts wolkenreich mit Schauern bei rund 11 Grad. Aktuell in Berlin-Marzahn 16 Grad, in Senftenberg 21 Grad. Morgen anfangs dichter bewölkt, danach allmählich freundlicher. Ab dem späten Nachmittag verbreitet sonnig bei 19 bis 22 Grad. Die Zeit? 19.03 Uhr.
Radio 3. Thaddäus, lang und breit. Mit Jörg Thaddäus.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Wer sitzt am Hafen von Piräus in Athen und denkt, ja, okay, interessant hier, schön, Mittelmeer, aber in Kopenhagen, da wäre es natürlich jetzt im Moment viel schöner. Wer denkt sowas? Das kommt auf eine Konstellation raus, über die wir heute reden wollen. Nämlich vor etwas mehr als 60 Jahren hat eine Dänin einen kleinen Jungen zur Welt gebracht. Er war ein Kind der Liebe mit ihrem griechischen Mann. Und die beiden waren schon als Paar eine gesamteuropäische Verbindung. Was die beiden aber nicht ahnen konnten, ist, dass sie da nicht nur einen großen Künstler, sondern vor allen Dingen auch einen richtigen Weltbürger auf die Welt gebracht haben. Stephanos Tsialis ist Dirigent, hat mehr als 100 Orchester auf der ganzen Welt dirigiert, hat bekannte Adressen, die wir natürlich kennen, die NDR Radiophilharmonie, mit der ist er aufgetreten. Ich war persönlich ganz angerührt, dass er das erste Orchester, was ich als junger Mann erlebt habe, nämlich die Dortmunder Philharmoniker, die hat er auch schon geleitet, aber es ist auch sowas dabei wie das Qatar Philharmonic Orchestra. Neben der Arbeit an dem Repertoire eines Orchesterdirigenten ist er Spezialist für zwei Künstler, die auf den ersten Blick keine so wahnsinnig große Schnittmenge haben, nämlich für Mikos Theodorakis und für Charlie Chaplin. Und deswegen können auch Leute, die sagen, klassische Musik, das ist nicht so mein Feld, können ihn trotzdem erleben bei sehr populären Aufführungen im Babylon-Kino beispielsweise. Mit dem Babylon-Kino-Orchester begleitet er Stummfilme, vor allen Dingen die Stummfilme auch von Charlie Chaplin, aber natürlich auch andere. Darüber können wir heute tatsächlich reden. Aber mich interessiert zuerst mal, Thaddäus, wie war das, als Sie... Gab es den Moment, dass Sie Ihren Eltern gesagt haben, übrigens, ich werde Dirigent? Gab es diesen Moment, dass Sie irgendwann zusammengesessen haben und gesagt haben?
Ja, den gab es. Es war sehr leicht mit meiner Mutter, weil sie hat mich sehr unterstützt in meinen künstlerischen Bestrebungen. Und es war sehr schwierig mit meinem Vater, der natürlich wollte, dass ich einen anständigen Beruf erlerne, was ich im Nachhinein auch sehr gut verstehen kann. Also ich habe es ihm nie verübelt, weil es ist natürlich schwer, sein Brot zu verdienen als Dirigent. Mit der Zeit aber, war gut. Es war am Anfang schwierig, aber dann hat sich das gelegt.
Jetzt merkt man, jeder Mensch in Deutschland, der nach Südeuropa fährt, das ist egal, ob man in Südfrankreich ist, in Süditalien ist, in Südspanien ist oder eben in Griechenland ist, merkt, ich bin anders als die Leute hier, gar nicht des Äußeren wegen, sondern weil man tatsächlich sagt, die Kommunikation spielt eine andere Rolle. Wenn man ein kleines bisschen versucht, Italienisch zu lernen, ein kleines bisschen versucht, Spanisch zu lernen, die Leute nehmen Kontakt zu einem auf und sind sehr dankbar für den Fall, dass sie einen verstehen können. Aber das ist ganz anders als hier. Wie bringt man das denn unter einen Hut, als Sie in Griechenland aufgewachsen sind? Wie konnten Sie dieses dänische Element da überhaupt bedienen?
Es war in Griechenland und ist nach wie vor überhaupt, man wird als Grieche gesehen. Erstens, ich kann ja die Sprache fließen, konnte sie auch fließen. Ich bin dort aufgewachsen, kannte natürlich die Kultur. Ich bin in dieser Kultur aufgewachsen, aber ich war natürlich auch ein bisschen anders, weil das dänische Element auch stark war. Meine Mutter hat sehr darauf geachtet, dass wir die dänische Kultur kennenlernen, dass wir Weihnachten wie in Dänemark feiern. Sagen wir so, ich habe mich nicht als anders gefühlt, deswegen das nicht.
Ich weiß das von Männern, die hier im Rap-Bereich und sowas erfolgreich waren, als Deutsche, allerdings mit einem nordafrikanischen Hintergrund, da haben die Eltern immer genervt, weil Vater aus Marokko, Mutter aus Tunesien. Dann haben die Jungs gesagt, ja, wir möchten im Sommer nicht mehr nach Marokko fahren, wir möchten in Berlin weiterhin mit unseren Freunden abhängen. Dann hat die Mutter gesagt, okay, dann fahren wir nicht nach Marokko, dann fahren wir nach Tunesien. Aber das eine wie das andere galt als nervig, da möchten wir nicht hin, warum wird uns das übergeholfen? Wir sind doch hier zu Hause, hier sind meine Freundinnen und Freunde, ich möchte nirgendwo anders hin. Das war bei Ihnen nicht so. Also Sie fanden Dänemark faszinierend.
Ja, ich fand Dänemark faszinierend und meine Schwester auch, weil ja gut, da waren die Großeltern, die haben uns wirklich reichlich verwöhnt, muss ich sagen. Die haben auch ein sehr schönes Haus mit einem großen Garten. Das war sehr unüblich in Griechenland. Das war nur, also in Dänemark war es üblich in der Mittelklasse, dass man ein Haus hatte mit einem Garten, ja wie in Deutschland oder Niederlande oder wie auch immer, in den reichen Ländern des Nordens. Und was wir auch sehr mochten, war zwei Sachen. Die Ordnung, dass alles sauber und ordentlich war. Und
das gefiel Ihnen?
Das gefiel mir sehr, immer noch gefällt es mir sehr. Und dass es Lakritz gab. Diese beiden Sachen.
Im Ernst?
Ja,
Sie mochten Lakritz, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich in Spanien bin oder so, denke ich mir immer, warum habt ihr hier keinen Lakritz? Kann doch gar nicht sein. Aber wieso mochten Sie das?
Weiß ich nicht.
Passt überhaupt nicht in das Geschmackspanorama eigentlich, oder?
Ja, nee. Das hat mit griechischem Geschmack nichts zu tun, aber ich mochte das sehr und das ist so geblieben, auch bis heute.
Aber wenn Sie jetzt leben Sie ja nun in Deutschland. Ist Deutschland Ihr Lebensmittelpunkt? Ja, ja. Wie Sie mir erzählt haben, ist das Leipzig.
Ja, Leipzig.
Wenn Sie Sehnsuchtsanfälle kriegen, jetzt, wie gesagt, Sie sind so, ich habe es vorhin gesagt, mehr als 100 Orchester, Sie sind ständig beschäftigt, das alles. Aber wenn Sie Sehnsuchtsattacken kriegen, Sie denken, ach, ich nehme mal so einen 6-Grad-Tag in Deutschland mit niedrig hängendem Himmel. Wonach haben Sie dann Sehnsucht? Am ehesten.
Nach der Insel, worauf ich geboren bin, das ist die Insel Syros, mitten in der Ägäis. Ja, das muss ich so sagen. Also da merke ich trotz Wirkens in vielen Ländern und so weiter, dass es doch einen Ort gibt, der ist mein Ort, mein Ithaka, würde ich sagen, sozusagen. Das Ende der Odyssee.
Aber wenn das so ist, also wenn es ein Kristallisationspunkt gibt, dann ich habe die Adressen gerade vorgelesen, das Qatar Philharmonic Orchestra, da müssen Sie vielleicht gleich nochmal kurz sagen, wie das war, dieses Gastspiel, was Sie da gegeben haben. Aber gibt es für jemanden, der so welterfahren ist und der 8 Sprachen sprechen kann, gibt es Orte, an denen Sie sich dennoch fremd fühlen?
Nein, ein Stranger nicht, aber natürlich, ich meine, wenn ich jetzt in Alaska wäre, wäre es was völlig, völlig anders als hier.
Das ist wie Dänemark ein bisschen. Alaska, so stelle ich es mir vor, sehr kalt. Und
Ja, also als Fremder nicht, das würde ich nicht sagen. Also ich denke, ich komme gut zurecht.
Oh, wie war das in Katar? Weil man da immer das Gefühl, naja, es gibt, das ist nicht in Katar, das ist auch nicht in Dubai. Wo ist denn dieses Guggenheim-Museum, was sie neu gebaut haben? Man hat immer das Gefühl, dass diese ganze reiche Golfregion saugt Kultur an. Ja. Und man weiß aber gar nicht, ist das so ähnlich wie beim Fußball, dass es überhaupt nicht originär empfunden ist? Weil wenn man jetzt meinetwegen, sie machen dann da Berlioz, was interessiert das die Leute aus diesem ganz, ganz anderen Kulturkreis? Also wie war diese Erfahrung für Sie in Katar?
Das ist richtig, was Sie sagen. Das ist eine importierte Kultur. Nun sind diese Länder sagenhaft reich. Es ist ein Luxusdasein, muss man wirklich sagen. Ich meine, ganz einfache Appartements sind in einem Niveau, was hier nur den Reichen vorbehalten ist. Also muss man wirklich sagen, nur die Autos, die da fahren, ein Mercedes-SUV wäre so ein Kleinwagen eigentlich. Es ist schon unglaublich. Ohne das werten zu wollen, man merkt, dass sie das von der europäischen Kultur holen, was sie für wichtig halten. Also die Gründung des Orchesters wurde initiiert von der Schwester des Emirs, soweit ich weiß, das war vor 17 Jahren. Und das Orchester an sich ist ein ganz gutes, normales europäisches Symphonieorchester. Es sitzen auch dort Leute aus Russland, aus Amerika, aus Deutschland, aus Ungarn, aus Italien, Spanien. Es ist sehr international.
Sind auch Kataris in dem Orchester?
Kataris glaube ich nicht, aber arabische Musiker gibt es auch. Und viele, die aus diesem Barenboim-Orchester, Stephen Orchestra, kommen. Das Niveau ist wirklich exzellent, das muss man sagen. Aber zurück zu Ihrer Frage, ja, wollen die Kataris denn Berlioz oder Brahms oder Mahler hören? Eher nicht. Also die gewinnst du eher, indem du ein Disney-Programm machst, zum Beispiel mit König der Löwen zum Beispiel oder Cinderella oder wie auch immer. Und für die klassischen Konzerte besteht das Publikum eher aus Expatriates, also Europäer, viele Engländer, viele deutsche Ingenieure zum Beispiel und so.
Jetzt bleiben wir mal bei Stefanos Tsihalis, wie Sie Dirigent geworden sind. Weil für mich das immer noch, selbstverständlich liest man die Geschichten von Dirigenten und wenn man die dann in der Rückschau liest, klingt das immer alles ganz logisch, interessierte sich für dies und das und jenes. Jetzt habe ich aber schon mehrere Menschen im Leben kennengelernt und begleitet, die bei denen klar war, der eine spielt Klarinette, die andere spielt Horn. Dann ist man ein junger Mensch, dann merkt man, oh, das mit der Klarinette, das taugt mir. Dann bleibt man bei der Klarinette, dann gewinnt man Wettbewerbe, dann kommt man ins Jugendorchester. Dann sieht man, oh, es gibt noch ganz viele andere Leute, die fantastisch Klarinette spielen. Die Wettbewerbe werden härter, die Übungszeiten werden länger. Die anderen Leute gehen Party machen, ich sitze da mit meiner Klarinette. Und dann bin ich aber irgendwann womöglich in einem großen Orchester angekommen. Das ist der Orchestermusiker.
Ja.
Der Dirigent, so wie Sie, der muss ja sagen, ich kann gut Klavier spielen, sonst nimmt man mich an
keinem. Das muss man schon können, ja.
Aber ich bin solitär, ich bin noch eine Etage drüber, weil ich kann euch sagen, wie ihr es machen müsst.
Ja gut, das ist ja der große Konflikt an sich des Berufs oder der Widerspruch des Berufs. Klar, ich erzähle 20, 40, 100 hochqualifizierten Menschen, was sie zu tun haben und spiele nicht einmal, ich habe nur einen Stab. Ne? Das ist ja der Widerspruch in sich. Aber wie ich dazu gekommen bin,
dass Ihnen vor allen Dingen diese Rolle attraktiv erschien. Wieso erschien Ihnen die Rolle attraktiv, vorne zu stehen, derjenige zu sein, der schon den allerersten Applaus bekommt? Orchester setzt sich, Orchester stimmt, Orchester setzt sich, Sie kommen rein, Applaus.
Ja gut, dann muss man auch die entsprechende Persönlichkeit haben dafür, im Mittelpunkt stehen zu wollen. Sonst geht es ja wahrscheinlich nicht, auch als Politiker. Wenn wir Sie nicht im Mittelpunkt stehen wollen...
Das Gleiche gilt für Radio- und Fernsehmoderatoren, genau das Gleiche.
Selbstverständlich.
Ja.
Und natürlich auch das Bedürfnis, Leute mitzureißen und mitzunehmen. Also das hatte ich auch in der Schule. Ich war mehrmals Klassensprecher und das mochte ich einfach. Und das Bedürfnis auch zu begeistern. Mit dem zu begeistern, wovon ich selber überzeugt bin. Und Ich denke, das hat sich auch gut eingefügt dann.
Wenn man jetzt guckt, was Sie alles machen, was Sie alles mit den Orchestern gemacht haben, Sie haben mir das gerade auch so gesagt, dass da würde sich ja schon mancher würde sich auf die Zunge beißen. Er sagt, ach, da macht man für die halt ein bisschen Disney-Programm. Da haben ja in Deutschland gerade, gibt es ja Dünkel ohne Ende nach wie vor.
Ja.
Für Sie scheint das überhaupt kein Problem zu sein, zu sagen, Leute, natürlich mache ich euch die 9. von Beethoven, wenn ihr wollt. Aber wenn wir Charlie Chaplin machen möchtet, selbstverständlich leite ich das Babylon Orchester im Babylon Kino. War das für Sie noch nie eine Schwierigkeit? Nein. Oder mussten Sie das über die Zeit lernen, dass man gegenüber dem Entertainment aufgeschlossen sein sollte?
Nein, es war nie ein Problem, weil ich hatte das große Glück, Ein Cousin meiner Mutter war verheiratet mit einer australischen Opernsängerin. Und die hat zwar einen Münchner Wettbewerb gewonnen in den 60er Jahren, hat in der Wiener Staatsoper gesungen in Kleinenbord, aber die hat auch gleichzeitig Pop gemacht und Musical. Und die hat auch mit einer Band in Australien gesungen, also Pop gemacht und so weiter. Und ich habe auch ihre Schüler als Student in Wien damals, die wohnte in Linz und nicht in Wien, aber ich bin sehr oft dorthin gefahren, habe ich sehr oft Musicals begleitet auf dem Klavier oder Poplieder. Also, und die war diejenige, die mich auch inspiriert hat. Diese Grenze ist eine künstliche Grenze. Es geht um gute oder nicht gute Musik. Es geht darum, gut Musik zu machen oder nicht gut Musik zu machen. Und diese Trennung von E und U ist eigentlich ein Phänomen des späten 19. Jahrhunderts. Ja, das darf man auch nie vergessen.
Was ist Ihnen, Herr Zalles, in Ihrer Ausbildung zum Dirigenten, in dem Studium, was Sie gerade angesprochen haben, was ist Ihnen am schwersten gefallen?
In meinem Studium, das war, dass ich nach Wien kam, das war 86 und plötzlich war die Konkurrenz gewaltig. Ich habe gemerkt, Leute, die in meinem Alter waren, Anfang 20 und viel, viel fortgeschrittener waren als ich. Also die vor dem Orchester standen, sehr souverän, sehr sicher. Etwas, was ich mit der Zeit lernen musste. Also das war, glaube ich, die größte Schwierigkeit.
Was konnten die denn besser als Sie, außer mehr Selbstbewusstsein haben?
Ja gut, das ist ja essentiell für das Dirigieren, selbstbewusst vor dem Orchester zu stehen. Die hatten mehr Erfahrung, man hat auch gemerkt, also einer von denen war der Sohn eines sehr bekannten deutschen Dirigenten und macht mittlerweile auch eine sehr, sehr gute internationale Karriere. Und klar, da konnte ich ja nicht mithalten. Ich hatte einfach nicht das Background. Also mein Kommilitone hatte mit 8 Jahren, hat er wahrscheinlich den Rosenkavalier gehört. Ich habe den Rosenkavalier erst mit 20 gehört. Ich hatte die Möglichkeiten.
Was haben Sie denn vorher gehört? Also, fragen. Also, was muss man dann alles kennen? Muss man dann sofort wissen, Schostakowitsch, Leningrader Symphonie, die und die Stelle ist zentral, das Gehen von Stalin muss nachempfunden werden können. Das muss man alles parat haben, wenn man sich da unter 20-jährigen Dirigenten, Kandidaten bewegt.
Nein, so extrem würde ich das nicht sagen, aber eben diejenigen von meinen Kommilitonen, die das konnten, und der Kollege zum Beispiel konnte es, natürlich, die hatten einen großen Vorteil gegenüber uns, die nicht so gebildet waren musikalisch, also noch nicht. Aber mit der Zeit ist es selbstverständlich, man muss so wissen, was weiß ich, wenn du die 5. dirigierst von Schostakowitsch, dass das Ende, dieses unendliche D-Dur, wahrscheinlich ein sich mokieren von Schostakowitsch gegenüber der Obrigkeit in der Sowjetunion ist. Das lernst du natürlich mit der Zeit, aber Stück für Stück. Und da muss ich auch sagen, dass ich großes Glück hatte, dass ich langsam wachsen konnte. Also, dass ich auch diesen Weg des deutschen Theaters gegangen bin, als Korrepetitor, Studienleiter, Kapellmeister und so weiter und so weiter. So, dass ich langsam wachsen konnte, auch Stück für Stück mich entwickeln konnte.
Und was ist der Unterschied, wenn man am Instrument sitzt und die Musik selber spürt und erzeugt oder miterzeugt oder da vorne steht und wie Sie vorhin schon gesagt haben, man hat nur den Stab in der Hand, nur den Stock?
Ja, das ist ja, man hat ja nicht nur den Stab, man hat eigentlich das Orchester in der Hand. Im Idealfall natürlich, das ist klar. Wenn man ein Vertrauensverhältnis zum Orchester aufgebaut hat, dass die Musiker einem vertraut und man selber die Musiker vertraut, man weiß, man spürt eigentlich relativ bald in der ersten Probe, das wird gut, also wir werden übereinkommen, wir werden zusammenkommen. Und wenn man da so sieht, dass man ein Orchester in der Hand hat, dann spielt man auch auf ein Instrument, weil die Bewegungen, die man macht, sind ja nicht willkürlich. Und die Möglichkeiten natürlich ein Orchester hat, an Klang, an Kraft, sind unendlich größer aus meiner Sicht, als sogar ein Klavier oder eine Orgel, die kraftvolle Instrumente
sind. Das ist eine Sache, die man sich als Konzertbesucher immer fragt. Man fragt sich immer, wie viel spürt der Dirigent? Also, weil wir spüren so viel. Ich würde jetzt keinen Umständen in Anspruch nehmen, dass ich das auch nur im Ansatz hören kann, was der Dirigent hört oder hören können muss, um das Orchester in den Proben zu korrigieren. Aber wenn man dann in der Aufführung ist, und meinetwegen, was weiß ich, Mahler, Brahms, was können Sie das sagen, Herr Zalles, was man spürt?
Ich sage das so, vielleicht wird der normale Konzertbesucher, der nicht ausgebildeter Musiker ist, nicht wissen, dass eine Gruppe nicht ganz zusammen ist oder ein Blasinstrument zu hoch, zu tief, zu spät und so weiter. Aber er wird Intensität spüren, wenn der Dirigent in der Lage ist, das Orchester zu überzeugen, mit Intensität zu spielen. Das heißt, was ein Konzertbesucher spürt, wird wahrscheinlich auch durch das Wirken des Dirigenten entstehen. Nicht unbedingt, aber wird wahrscheinlich.
Es gab 2015, was immer diese Hitparaden wert sind, es gab 2015 eine Abstimmung, wer ist der beste Dirigent aller Zeiten. Auf Platz Nummer 1 ist der Mann hier gewählt worden, den wir jetzt hören. Und dass wir ihn hören können, ist selten, denn Carlos Kleiber hat keine Interviews gegeben, oder ich glaube ein einziges im Jahr 1960, er hat aber ansonsten keine Interviews gegeben, er konnte immer nur höchstens mal bei seinen Probearbeiten, so wie wir das jetzt gleich hören, belauscht werden tatsächlich, und er ist auf Nummer 1 gewählt worden vor Leonard Bernstein und Herbert von Karajan an Platz 3. Carlos Kleiber übrigens auch geboren als Karl Kleiber noch seinerzeit 1930 in Berlin.
Manche spielen tim tim tam 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 tam, das ist Staccato, aber es ist nicht das Staccatissimo.
Das ist faszinierend, weil man als Konzertbesucher oft so eine wahnsinnige Ehrfurcht hat, kann man sich gar nicht vorstellen, dass es auch so schnöde ist, so beinahe wie ein Fußballtrainer, der dann genau vormacht, so und so und so. Wissen Sie, ich glaube, wenn ich das richtig weiß, gelten Sie auch als jemand, der das Werk von Carlos Kleiber verehrt oder der Carlos Kleiber als Dirigent sehr bemerkenswert findet. Warum eigentlich? Was findet man als erfolgreicher Dirigent an diesem sehr erfolgreichen Dirigent gut?
Ja, also ich hatte das Glück, eine Karte zu haben oder eine Karte ergattert zu haben in meiner Studienzeit in Wien, das war 88, und ein Konzert mit Carlos Kleiber zu erleben. Und ich hatte damals auch das Glück, Claudio Abbado, Karajan, Bernstein, Carlo Maria Giulini, viele, viele große Dirigenten der Zeit zu erleben, Celi Bidacke auch. Und ich kann das nur auf einen Punkt bringen. Es ist der einzige Dirigent, wo ich wirklich geglaubt habe, es gibt doch eine Magie. Weil Sie erwähnten auch das Wort schnöde. Weil vieles von unserer Arbeit ist schnöde im Sinne von, es muss praktisch sein, es muss klar sein für den Musiker, was ich mache, was ich will. Das Praktische, es muss rhythmisch, es muss sauber sein. Aber es gibt, bei Kleiber habe ich dieses Charisma erlebt, bevor er sogar auf dem Podium gestanden ist. Und das kann ich
nicht erklären. Bevor er da stand?
Bevor. Nur wer reinkam in den Saal. Obwohl an sich als Person konnte er auch sehr schüchtern sein. Ne? Aber diese, was man sagt über Menschen, die einen Raum füllen, das habe ich bei ihm erlebt. Und sonst nie wieder.
Also er galt als prätentiös, also er musste vom Veranstalter immer mehrfach gebeten werden, hat sein Repertoire immer weiter verkleinert, musste vom Veranstalter häufig überredet werden, doch bitte dies und jenes Stück zu machen, hat sich dann, ich glaube, da gibt es in Dresden war das, glaube ich, für Eterna Aufnahmen von Wagner, da hat er sich mit René Collot überworfen und das dann alles abgebrochen und so. Woher kommt das nach Ihrer Meinung? Das gilt ja auch so der Maestro, den man, wo man besser macht, was der will. Wenn der nur weiße Blumen in seiner Garderobe stehen haben möchte, dann stehen da bitte schön auch nur weiße Blumen. Also woher kommt das, dieser Star-Kult, den es auch gibt und Dirigenten?
Ist das jetzt in Bezug auf Kleiber oder überhaupt?
Überhaupt. Ich habe es von Kleiber jetzt abgeleitet.
Ja, weil man, ich denke, man muss differenzieren. Natürlich war Kleiber sehr wohl seines Wertes bewusst, aber war gleichzeitig auch tief, wie man sagt, zumindest auch, was ich gehört habe von Leuten, die ihn sehr gut kannten, der hat natürlich den Schatten des großen Erich hinter sich, auch so sein Vater. Der war ja unter den Linden, der Chef der unter den Linden bis 33 und eine legendäre Persönlichkeit. Und ich weiß nicht, bei Carlos Kleiber weiß ich nicht, ob diese Allüren kamen, weil er seine Macht ausspielen wollte. Kann sein, kann ich nicht ausschließen. Aber ich glaube, es hat auch mit seinen unerbittlichen, unerreichbaren Perfektionismus zu tun, denke ich. Bei anderen glaube ich, dass ja natürlich große Stardirigenten auch sehr, sehr große Macht haben. Ne? Und das sind sehr potente Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die auch eine Aura haben. Und diese Aura wird natürlich auch durch die Medien geschürt. Und es sind ja so unterschiedliche Persönlichkeiten. Ich glaube auch, die Leute, es gibt Dirigentenpersönlichkeiten, die dem auch dazu neigen, diese Macht auszuspielen. Aber es gibt auch andere, die das nicht tun, die viel bescheidener sind in ihrem Habitus.
Erstaunlicherweise konnte man über Carlos Kleiber auch lesen, das hat mich sehr beeindruckt, dass er unter Lampenfieber gelitten hat. Da denke ich mir, gerade nach dem, was wir gerade schon besprochen haben, kann ich mir das gar nicht vorstellen. Wieso hat denn, also ein Dirigent denkt doch jetzt, oder würde ich annehmen, denkt doch, jetzt gehe ich an den Ort, an den ich gehöre, an dieses Dirigentenpult. Da sind die Leute, die zum Glück da sind und zuhören und dafür bezahlt haben. Da sind die Leute, denen ich gesagt habe, wie wir das spielen wollen, und los geht's, denkt man.
denkt man eben. Ja, die Frage kenne ich. Also bei Kleiber war es auch so, dass er unter einem gewaltigen Perfektionismus litt. Also Perfektionismus, der nicht gesund war in vielem. Und wie gesagt, auch durch den Komplex gegenüber seinem Vater, obwohl nach Meinung der meisten Kenner war er eigentlich der Bessere der beiden. Und es ist auch so, natürlich ist man nervös, weil man, was man macht, ist ja eine sehr große Kunst letzten Endes. Und es ist die Kunst von Leuten, die unheimlich besser waren als jeder Dirigent. Also ich meine, wer kann sich mit Bach messen oder mit Mozart? Die sind Genies, ne? Und auf der anderen Weise ist es auch so, du hast mit Menschen zu tun und mit Menschen, die hochqualifiziert sind, die eine genauso starke Meinung über die Stücke haben wie du, die das tausendmal gespielt haben, wie du das vielleicht öfter gespielt haben, als du das dirigiert hast, und musst überzeugen. Und das kann auch, und es gibt, also das Verhältnis Dirigent-Musiker ist natürlich eines der diffizilsten, sensibelsten, störanfälligsten Verhältnisse, die es überhaupt gibt, aus meiner Meinung. Und um einen Musiker, befreundeten Musiker zu zitieren, schwieriger als eine Ehe. Weil es sind sehr, sehr feine Sachen, die Irritationen bringen kann, und dann ist die Probenatmosphäre dann nicht mehr gut, ist angespannt. Und dann kann es durchaus passieren, dass man das im Konzert auch macht.
Ja, aber wie machen Sie das? Beispielsweise die Tatsache, Sie werden ja immer wieder angefragt. Und wenn man jetzt nichts über Sie weiß, sondern guckt nur untereinander, mit wem Sie schon gearbeitet haben, spricht das nach meiner Meinung dafür, dass Leute sehr gerne mit Ihnen zusammenarbeiten, dass Sie die Zusammenarbeit als sehr, sehr angenehm empfinden. Sonst würden die ja nicht wieder anrufen. Ja. Aber jenseits des künstlerischen Ergebnisses, was natürlich auch passen muss und was herausragend sein muss. Aber jetzt stelle ich mir beispielsweise vor, weil bei Ihnen zu Ihrem Repertoire gehören alle neuen Sinfonien von Beethoven.
Ja, klar.
Nehmen wir mal Beethovens Fünfte. Da kann ich es mir als Laie am schwierigsten vorstellen, wenn ich jetzt den vierten Satz von Beethovens Fünfte mir vorstelle, wo dieser Bläserakzent am Anfang ist. Und jetzt stehen Sie da und ich gehöre zu der Blechblas-Kombo, die das anliefern soll, dann wissen Sie, haben dann im Kopf, wie es sich anhören soll, ja, oder muss sogar.
Natürlich, natürlich.
Muss.
Ja.
Und dann komme ich und mache das nicht so. Was ist dann?
Ja, dann muss ich, dafür habe ich ja die Proben. Und ich meine, das ist eine sehr gute Geschichte, was Sie da sagen, weil natürlich, da warten die Blechbläser, gerade die Bläser warten unendlich viel Zeit, und da kommt dieser Einsatz, da muss einfach sitzen.
Ja, der ist so wichtig.
Ist sehr wichtig, das stimmt. Dann habe ich ja die Proben dafür in der Regel, ne? Und dann muss ich natürlich auch so klar sein in meinen Bewegungen und meinem Willen, dass der Bläserkollege weiß, ja, da muss ich einsetzen, und ich muss so ansetzen. Ich muss nicht irgendwie so ansetzen. Ich meine, wenn ich auch so sitze und dirigiere, ich muss eine Spannung ausdrücken. Das ist ja klar. Ich muss mit meinem Körper, mit meinen Händen das rüberbringen, was ich verlange. Und das ist das Ideal, dass ohne zu unterbrechen, ohne zu reden, dass ich das bekomme von den Musikern, was ich mir vorgestellt habe, was ich denke, ist oder wäre der Wille des Komponisten. Wissen kann ich ja nicht, das ist ja längst tot.
Ne? Obwohl, Sie wissen, dass für diejenigen, die uns, wir sind ja sowohl bei Radio 3 als auch im RBB Fernsehen zu hören, bei Radio 3 Hörerinnen und Hörern, gehe ich davon aus, dass Sie vierter Satz, fünfte von Beethoven, wissen, dass das so, so ein Strahlen ist, ein Strahlen der Bläser, so beginnt
C-Dur, das. Ein richtiger C-Dur.
Richtig, also, triumphal beginnt es. Und bei den Fernsehzuschauern, die nicht so vertraut sind mit sinfonischer Musik, sei das erklärt. Aber woher wissen Sie oder glauben Sie zu wissen, wie Beethoven das gemeint hat? Man könnte jetzt sagen, vielleicht meinte er auch ein verhaltenes Strahlen. Es könnte ja sein, dass er es gar nicht so groß wollte.
Ja, das ist in der Tat, da kommt eben die Interpretation des Dirigenten. Es gibt einen Dirigenten, ein Dirigent kann natürlich verlangen, dass der Blechersatz ganz streng auf dem Punkt, genau auf dem Punkt ist. Ein anderer kann vielleicht verlangen, dass der Ansatz der Bläser ein bisschen wow ist, so, dass es weicher wird. Das ist... Man weiß natürlich viel, heute mittlerweile viel mehr, wie man damals gespielt hat. Und das Wahrscheinlichste ist, dass man auf den Punkt gespielt hat. Aber wenn man alte Aufnahmen hört, auch wunderbare Aufnahmen, auch der Berliner Philharmoniker, ist der Klang etwas weicher. Also das ist, da ist eben die Interpretation. Man muss natürlich auch gewissenhaft sich fragen, was wollte Beethoven, wie hat man damals gespielt. Ja, man hat aber so gespielt, aber hätte man die Mittel von heute, hätte man das vielleicht anders gemacht. Das muss man alles in Erwägung ziehen. Und wenn man keine Zeit ein unbekanntes Stück dirigiert mit einem Orchester, wo man zu wenig Proben hat, ja, muss man einfach sich darauf verlassen, dass die Musiker so professionell sind. Und da sind sie in der Regel mittlerweile, die Orchester sind eigentlich sehr gut, auch mittlerweile, muss man sich verlassen können, dass mit einer entsprechenden Bewegung der Hand das kommt, was sich vorgestellt hat.
Zumal Sie es vorher, wie Sie schon gesagt haben, geprobt haben. Jetzt könnten wir unter den Einfallspinselverdacht kommen, weil wir haben einen griechischstämmigen Dirigenten da, aber ich spiele das, was ich jetzt vorspiele, aus einem bestimmten Grund vor, weil ich wie Herr Zialis meint, legendären griechischen Künstler zu sprechen kommen möchte. Sagen jetzt ja, jetzt habe ich das Gefühl, Musik ist ewig, weil jetzt sind wir beide sind im sechsten Lebensjahrzehnt und vorhin war eine reizende Kollegin hier bei mir im Studio, die halb so alt ist wie wir, wenn sie überhaupt so alt ist, halb so alt, würde ich mal sagen, und aber auf die hat das auch gewirkt und auf die Leute, die wieder 20 Jahre älter sind als sie und ich, hat das auch schon gewirkt. Ja. Das ist die Musik von Mikos Theodorakis, ja, der für sie eine große Bedeutung hat, muss man vielleicht dazu sagen, sie waren von 2004 bis 2010, bringe ich die Zeiten richtig zusammen, das Athener Staatsorchester. 14 bis 20 Zahlen verdreht. Ja. 14 bis 20 waren Sie der Leiter, haben Sie das Athener Staatsorchester geleitet. Warum hat für Sie Mikos Theodorakis Legendenstatus? Ja, nicht nur deswegen hier.
Also nicht nur für mich, für jeden Griechen. Also dieses Jahr sind 100 Jahre von seiner Geburt. Der wird sehr, sehr, sehr stark gefeiert in Griechenland, das ist ja klar. Mikis Theodorakis, es ist nicht nur das kompositorische Schaffen, sondern auch seine ganze Persönlichkeit, dass er war natürlich einer der großen Persönlichkeiten des Widerstandes gegen die Obristendiktatur. Er gehörte zeits seines Lebens immer der Linken, progressiven Linken, würde er selber sagen. Ich habe ihn ja gut kennengelernt und oft mit ihm zusammengearbeitet. Also der war noch eine dieser Persönlichkeiten, die so selten sind, die irgendwo auftauchen und der Raum hat keinen Platz für jemand anders. Und ich glaube, diese Persönlichkeit, diese gleiche Aura hat wahrscheinlich auch sein Bild in der griechischen Öffentlichkeit, Weltöffentlichkeit wahrscheinlich auch geprägt.
Jetzt muss man dazu sagen, Mikos Theodorakis hat nicht nur zweimal Widerstand leisten müssen gegen die deutsche Besatzung und dann später gegen das Obristenregime. Er hat dann aber nicht einfach nur geschrieben, ich bin gegen euch, sondern er ist gefoltert worden, er ist festgenommen worden, er hat also wirklich sehr gelitten unter diesen politischen Umständen. Tatsächlich, würden Sie sagen, nach Ihrer Erfahrung, nach Ihrem Kennenlernen, diese Persönlichkeit, die so groß wird, wie Sie sie gerade beschreiben, wird die so groß im Verlauf eines Lebens oder ist die von Anfang an einfach außergewöhnlich?
Ich glaube, für mein Dafürhalten war er eine außergewöhnliche Persönlichkeit mit ungeheurer Kraft, die man auch in den schwächeren Werken hört, diese Kraft. Aber natürlich hat dieses Kämpfen in seinem Leben für eine gerechtere Sache oder für das, was er dachte, es sollte gerechter sein, auch seinen Willen gestählt und seine Persönlichkeit auch wachsen lassen, das ist klar.
Da wir den Setaki natürlich alle kennen aus dem legendären Film Sorbas, also mit Anthony Quinn, hören wir jetzt nochmal aus seiner Oper Medea. Mikos Theodorakis, Sie sagen, die starke Persönlichkeit, also selbst würden Sie sagen, seine Oper ist, oder diese Oper ist, gehört zu den starken Sachen? Oder wie messen Sie das? Weil ich würde mir das am besten will nicht anmaßen oder zutrauen.
Ja. Ich denke, dass Theodorakis, wie man das auf Griechisch sagt, seine beste Seite waren die Lieder, Volkslieder, die er komponiert hat, oder nicht folkloristisch, sondern wirklich Lieder fürs Volk sozusagen. Vor allem nachdem er zurück aus Paris gekommen ist, in den 60er, Anfang der 60er Jahre. Und ich denke, das wird auch überleben. Ihn überleben auch die großen, das Aktionistie, die große Volkskantate, auch die Musik für Alexis Sorbas, das Ballett wird überleben. Mit einem symphonischen Werk weiß ich das nicht so richtig, ob er doch nicht irgendwann das ein bisschen zu sehr zur Seite gelegt hat. Also Ich bin der Meinung, dass die großgezogenen lyrischen Sachen, die Lieder, die Oratorien, das ist eigentlich seine stärkste Seite. Medea, das ist eine gute Frage. Ich war ja selber drin, ich habe ja die deutsche Erstaufführung dirigiert. Damals, natürlich, wenn man selber drin ist, hat man keinen Abstand dazu. Vielleicht wird es in dieser Fassung doch überleben, ich kann es nicht sagen. Aber ob es zu den größten Werken ist, das glaube ich nicht.
Und jetzt müssen wir nochmal darauf zurückkommen. Herr Zeiss, dass Sie in Ihrer Zeit, ja, das ist die eigentlich spektakuläre Ziffer daran, also in Ihrer Zeit als Leiter des Athener Staatsorchesters, haben Sie das Publikum um 60% gesteigert. Um 60%.
Ja.
These, es kann daran liegen, dass Sie volkstümlicher geworden sind. Wir haben hier Greek Dances, also griechische Tänze. Also haben Sie das Programm populärer gemacht? Ich weiß, dass das für viele Leute, die mit klassischer Musik zu tun haben, mit Kultur, die mitunter als alt oder als elitär oder als großbürgerlich wahrgenommen wird, die sagen immer, da gibt's diese Hemmnisse. Es gibt die jungen Leute, die sagen, ja, mein Gott, wenn ich hier in die Philharmonie gehe, da muss ich mir ein Kleid anziehen, das will ich aber nicht, oder einen Anzug. Ich möchte mich mal räuspern können, ich möchte zwischendurch Kaffee trinken können und so, das geht alles nicht. Also die Berührungsängste oder die Berührungsschwelle ist groß. Wie ist Ihnen gelungen, die zu senken?
Also ich muss ganz, ganz auch klar sagen, 2014 steckte Griechenland immer noch in dieser furchtbaren Krise. Das heißt, wir sind auch von einem ziemlich niedrigen Niveau gestartet, sozusagen. Das muss ich auch sagen. Aber Stück für Stück, wie ist es uns gelungen? Mit einer sehr guten Presseabteilung, also die unheimlich fleißig, unheimlich kreativ. Es gab kein Geld. Was macht man dann? Natürlich nutzt man die Social Media, und das war damals nicht so selbstverständlich wie heute, also vor 10 Jahren. Ne? Das hat sehr geholfen. Es hat natürlich auch geholfen, dass wir auch im Bereich der Filmmusik uns geöffnet haben. Eben, wie Sie sagen, die griechischen Tänze von Nikos Kalkotas, übrigens für mich wirklich der große griechische, neugriechische Komponist. Was haben wir auch? Die Qualität des Orchesters ist gestiegen. Der Ruf des Orchesters ist besser geworden, weil wir auch Reisen in bedeutende internationalen Festivals hatten. Wir sind sehr viel in die Schulen gegangen, also kleine Ensembles des Orchesters, auch in die Insel, auf die Insel im Winter, wo nichts los ist. Ne? Das alles hat, glaube ich, auch so ein gutes Klima geschaffen. Also, so erkläre ich es mir.
Bevor wir jetzt zu einem anderen Künstler kommen, der Ihnen sehr viel bedeutet und der auch mit Ihrem Repertoire zu tun hat, nämlich die Orchestrierung oder die Orchestermusik begleiten zu Stummfilmen, wollen wir noch mal ganz kurz darüber reden, wie aufgehoben oder wie aufgenommen Sie sich als auch griechischer Mensch, also griechisch-dänischer Weltbürger, Sie sich in Deutschland finden. Denn in Deutschland gibt es ja von Griechenland natürlich Klischees, die auch musikalisch total verfestigt sind. Hören wir kurz rein, Udo Jürgens und Stefan Remmler. Ist so wie das Blut der Erde, komm, schenk dir ein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen. Ja, also das Udo Jürgens hat das gesungen. Ich hatte das Vergnügen, mal mit dem Bruder von Udo Jürgens zu sprechen, der ihm abgeraten hat seinerzeit. Der gesagt hat, Udo, der hat ihm das vorgespielt, hat gesagt, komm, das will ich nicht machen, das ist ja doof, der Song. Und Udo Jürgens hat sich dann zu seinem eigenen Glück doch entschieden, den Song zu machen, weil er wurde dann in Griechenland mit diplomatischen Ehren empfangen. Ja. Andererseits habe ich das Freunden vorgespielt, wo beide Eltern auch aus Migrantenfamilien oder als Migranten nach Deutschland gekommen sind, die sind da gar nicht so gut drauf zu sprechen, auf diese, wenn dann von der Gaststätte, in der Männer mit dunklen Augen sitzen und an zu Hause denken. Wie geht Ihnen das mit diesen Klischees? Weil die Deutschen sagen ja selten, oh, Griechenland, Wiege der Antike, so viele Gedanken kommen daher, Demokratie ist da entwickelt, Philosophie spielt eine ganz wichtige Rolle. Das sagen ja wenige Deutsche, sondern die sagen ja eher so schön warm und auf Korfu mal richtig
Rezina trinken.
Ja, genau. Also wie geht Ihnen das damit? Oder beachten Sie das gar nicht, weil die Musikwelt ist eine internationale und da spielen diese Klischees keine solche große Rolle mehr?
Ja, also wenn ich das als normaler Bürger, der in Deutschland wohnt, wenn ich das höre, ich mache mir keinen großen Gedanken darüber, aber ich merke natürlich, es ist ein Klischee. Das heißt, eine Meinung, eine stereotype Meinung über ein Land, wie es stereotype Meinungen auch gibt über jedes andere Land, was weiß ich. Und da muss ich sagen, es gibt ein Klischee in Deutschland, die Griechen sind alle gut drauf, sie sind immer draußen, sie sind fröhlich und so weiter. Ist nicht so ganz so. Also weil, wenn man die neugriechische Geschichte in Betracht nimmt, mit den unzähligen Kriegen, Militärkups, Staatspleiten, Bürgerkrieg und so weiter, dann kann man verstehen, dass eine Seite der griechischen Natur eigentlich auch eine traurige ist. Es gibt auch eine Schwermut, auch das Wort Nostalgie ist ja griechisch, Nostalgie, ne?
Wobei, seit ich den Film Fat Greek Wedding gesehen habe, weiß ich, dass alle Begriffe aus dem Griechischen stammen. Das wird da ja von dem Vater der Braut behauptet.
Es ist Klischees, ja.
Aber das sind dann schon wieder schönere Klischees, wenn man behauptet, jeder Bildungsimpuls ließe sich letztendlich auf Griechenland tatsächlich zurückführen. Aber wie ist das? Wie funktioniert das andererseits, wenn Sie jetzt als im Athener Staatsorchester gesagt haben, jetzt machen wir mal, ist November, machen wir mal richtig schön das deutsche Requiem von Brahms. Wie reagiert das Publikum dann darauf? Hat das dann ein Gütesiegel, weil man sagt, ja, Brahms, super?
Ja, selbstverständlich. Also unter den relativ wenigen Freunden klassischer Musik in Griechenland ist natürlich die deutsche klassische Musik das Nonplusultra. Genauso wie in der Oper eher die italienische Version sozusagen der Oper ist. Selbstverständlich. Ja, und auch Deutschland ist ein sehr respektiertes Land in Griechenland. Und ja.
Kommen wir mal auf das, was ich schon angesprochen hatte, kommen wir auf diese andere, oder was heißt die andere? Es ist einfach schlicht Teil ihres Repertoires, dass sie sowohl Stummfilme orchestrieren als auch Charlie Chaplin-Experte sind. Hören wir das mal hier an, das wird vielen von Ihnen, verehrte Damen und Herren, bekannt vorkommen. Das Besondere sein, sagt der eine oder die andere, Smile.
Smile.
Great American Songbook, ja, alles klar. Hätte ich auch gedacht, wenn ich jetzt im Quiz hätte lösen müssen. Was ich aber nicht gewusst hätte und was ich vor allen Dingen nicht angenommen hätte, ist, dass das von Charlie Chaplin ist und das wissen Sie jetzt, dass Charlie Chaplin überhaupt nicht komponiert, also eigentlich nicht musiktheoretisch dazu in der Lage war. Wie hat er das gemacht?
Ich sage es mal ganz einfach. Wahrscheinlich das letzte Universalgenie der Kunstgeschichte.
Wirklich?
Ja, ich denke,
so weit würden Sie gehen? Sie würden sagen Universalgenie?
Ja, also er konnte spielen, er konnte drehen, er konnte tanzen, er konnte Drehbücher schreiben, er konnte passabel Klavier spielen, zumindest also einfache Harmonien und mit guten Melodien konnte er spielen, er konnte ein bisschen Cello spielen.
Aber wie hat er denn dieses Stück überhaupt, weil er wird doch nicht ein Notenblatt vor sich gehabt haben und die Noten eingetragen haben von Smile. Das heißt, wie hat er das denn gemacht? Wie ist das zu seiner Melodie überhaupt geworden dann?
Wir wissen das nicht ganz genau. Ich meine, wenn man sagt, komponiert von Charlie Chaplin, ist es ein bisschen übertrieben, weil er hat das natürlich, alle seine Filme, die musikalische Untermalung, hat er immer in Abstimmung mit seinen Arrangeuren, die auch exzellent ausgebildete Leute waren, teilweise unter Richard Strauss und Gustav Mahler. Ne? Und dann
von Gustav Mahler aus?
Ja. Nicht er, seine Arrangeure.
Nee, seine Arrangeure.
Ich kann mich an den Namen leider nicht mehr erinnern. Aber
das waren Gustav Mahler, Leute.
Ja, natürlich. Exzellent ausgebildet. Max Steiner, der große Komponist, war bei Gustav Mahler auch ausgebildet. Ne? Also der Komponist von Casablanca, ne? Der Musik für Casablanca. Aber was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass die Melodien weitestgehend von Chaplin kamen. Das heißt, er hat eine unglaubliche melodische Gabe. Das finde ich natürlich auch sehr gewöhnlich für jemanden, der eigentlich keine musikalische Ausbildung hatte. Er konnte die meisten, also viele Harmonien auch sich vorstellen, konnte auch am Klavier mehr oder weniger spielen, aber was er nicht konnte, natürlich, ist instrumentieren. Er konnte sagen, ich würde gerne ein Fagott hier haben, weil das ist lustig. Oder ich möchte eine Geige, weil es sehr sentimental ist. Das konnte er schon. Aber schwere Harmonien und schwere Modulationen, das konnte er nicht, nein.
Okay, gut, aber das ist ja dann trotzdem noch gut genug gelungen,
absolut.
Uns nochmal Charlie Chaplin vor Augen zu führen und mindestens vorstellen zu können. Haben wir hier nochmal ein bisschen Musik aus The Kid. Davon auszugehen, dass er wieder so vorgegangen ist, wie Sie es gerade beschrieben haben, geht zu seinen Arrangeuren und sagt, Leute, ich habe folgende Idee im Kopf so ungefähr.
Das soll man sich vorstellen. Es kann durchaus sein, dass er zu den Arrangeur gesagt hat, pass mal auf, hier sehen wir die Hausszene von Charlie und The Kid. Und ich denke, la, 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 la. Kann durchaus sein, dass es so war. Es kann aber auch sein, dass er am Klavier die primitiven Akkorde gespielt haben und dann die Arrangeur gesagt hat, vielleicht machen wir so ein bisschen. Das wissen wir nicht ganz genau.
Aber er fasziniert Sie genug,
ja.
gerade wenn Sie sagen Universalgenie, dass natürlich. Sie sich ganz intensiv da eingearbeitet haben. Im Babylon-Kino werden immer wieder
Chaplin-Filme
gezeigt. Und dann, wenn man Glück hat, auch von Ihnen, dann wird das Orchester dirigiert. Was ist da anders, wenn Sie jetzt, wenn Sie zu den Film die Musik dirigieren müssen, statt meinetwegen im Konzert?
Naja, klar. Die Musik muss sich dem Film unterordnen, weil es muss ja synchron mit dem Film sein. Das ist A und O. Ich meine, Sie können nicht irgendwelches Tempo wechseln, ohne mit dem Film synchron zu sein, oder ein Tempo wählen, was dann nicht passt. Das geht ja nicht. Das ist schon ein Korsett, aber innerhalb dieses Korsetts kann man sehr frei sein. Weil es ist nicht so, dass jede Note synchron sein mit dem Film, sondern es gibt Punkte und dann nach 30 Sekunden der nächste Punkt. Und dazwischen können Sie viel gestalten. Und gerade die Musik von Chaplin ist wahnsinnig expressiv. Und es ist immer, sagen wir so, sehr, sehr emotional, sehr reich, emotional sehr reich. Und das ist, was mich persönlich auch sehr reizt.
Emotional sehr reich.
Sehr, absolut.
Hören wir nochmal, um das uns nochmal zu überlegen, Modern Times, auch Musik zu einer Szene aus dem Film Modern Times von Charlie Chaplin. Ja, hier würde man jetzt aber noch sagen, naja gut, das ist natürlich Filmmusik, weil das ist ja nicht, wie gesagt, ich verirre mich da als Leib, aber man hat immer das Gefühl, nicht zu Ende geschrieben, das ist ja nicht, das ist ja noch Streicher und so weiter, das ist jetzt wirklich nur für den filmischen Zweck geschrieben.
Absolut, das ist, ja, könnte auch Bugs Bunny sein.
Ja.
Das ist auch
genau,
die Zeit.
Genau, könnte Zeichentrick sein, genau.
Genau. Ja, das ist ja auch eine Seite. Natürlich, dieses Slapstick, das ist ja ein Slapstick, das ist, wo Charlie nach in der Fabrik gewesen ist und dann dreht er völlig durch. Und er macht Schrauben fest. Und dann sieht er bei einer etwas korpulenten Dame zwei Knöpfe hier an der Brust und denkt, da die muss er schrauben. Und genau da kommt diese Musik. Also da jagt ich sie hinterher.
Genau da kommt diese Musik. Ich muss etwas machen, was wir hier in dieser Sendung obligatorisch tun. Ich muss Sie mit den fiesen 5 konfrontieren.
Okay.
Thaddäus. Lang und breit.
Die fiesen 5.
Stephanos Tsialis, der heute bei uns ist. Was ist nerviger, der Verkehr in Athen oder das Wetter in Kopenhagen?
Das Wetter in Kopenhagen.
Ja?
Der Verkehr in Athen, das ist lustig, wenn man sich dran gewöhnt.
Warum sind Streicher in einem Orchester sehr viel künstlerischer als Blechbläser?
Kann man so nicht sagen. Natürlich, die Instrumente, ist eine Geige ist natürlich was sehr, sehr, sehr Feines und eine Tuba ist ein großes, fettes Instrument. Aber feinsinniger nicht unbedingt, würde ich so nicht sagen.
Warum ist Wagner besser als Mozart?
Ist er nicht.
Nein?
Nein.
Ich liebe das, Streitigkeiten bei sehr kundigen Menschen dann dabei zu sitzen, wenn diskutiert wird, Beethoven oder Mozart, Wagner oder Mozart. Aber man hat doch das Gefühl, Wagner, man hat das Gefühl, es passiert mehr. Das ist jetzt wieder so ausgedrückt, dass dem einen oder anderen Hörer von Radio 3 sich die Fußnägel kräuseln. Aber trotzdem hat man das Gefühl, es ist mehr Action. Ich war jetzt letztens im Fliegenden Holländer in der Deutschen Oper und dachte, ist das eindrucksvoll.
Es ist anders. Ich kann es wirklich nicht sagen. Also wir stehen unten und der Berg ist ganz oben und man kann nicht sehen, welcher Gipfel am höchsten ist. So würde ich das sagen.
Oh, das ist ein tolles Bild. Ja. Schade, dass ich nicht gut Klarinette gelernt habe, dass ich in ihrem Orchester spielen kann. Tja, das ist schade. Wer vertritt Griechenland besser, Nana Mouskouri oder Vicky Leandros?
Nana Mouskouri.
Die mit Quincy Jones ein tolles Album zusammen aufgenommen hat seinerzeit. The Girl from Greece Sings heißt das. Ganz toll.
Würde ich sagen, ja.
Jetzt eine Dänin, die ich tatsächlich schon mal treffen konnte. Das ist, dahinter verbirgt sich, muss man mal dazu sagen, können wir gleich kurz drüber sprechen, eine Horrorgeschichte eigentlich. Die Dänin Gitte Henning hat ihren Hit Ich will ein Cowboy als Mann, ich will einen Cowboy als Mann, heißt es richtig, aus dem Jahr 1963 mehr als 1 Million Mal verkauft. Welcher ihrer musikalischen Erfolge kann mit dem von Gitte Henning mithalten, Herr Zialis?
Meine persönlichen?
Ja.
Keiner.
Weil da an ihrem Beispiel kann man sehen, dass wie grausam Musik sein kann. Man hat erkannt, da ist dieses junge Mädchen, die ist ein Teenager, die weiß teilweise gar nicht so genau, was sie singt. Aber es klingt so, als wüsste sie ganz genau, wovon sie singt, von der Sünde. Nämlich, das hat man so in sie reininterpretiert in diesen merkwürdigen 60er Jahren. Und kurze Zeit später fand sie sich dann an der Seite von Rex Gildo wieder und hat gesungen, gehen Sie aus dem Stadtpark die Laternen in einer Sprache, die sie überhaupt nicht kannte, nämlich Deutsch. Also das ist schon ziemlich hart eigentlich oft, was da musikalisch passiert, weil man glaubt, man hört in jemandem irgendwas.
Ich kann es einfach nicht sagen. Ich finde es auf jeden Fall top, dass ich das konnte.
Ja, Sie haben das heute häufiger angesprochen, dass Leute irgendwas ganz Besonderes vermögen, dass jemand genial ist oder genialisch.
Das ist schon genial, das muss ich schon sagen. Da gehören sehr gute Nerven dazu, auf jeden Fall.
Kann ein Orchestermusiker das schaffen, Sie zu überraschen? Kann der durch seine Genialität es schaffen, den Dirigenten zu überraschen?
Selbstverständlich.
Selbstverständlich?
Selbstverständlich. Sie wissen, manchmal... oder es gibt so geniale Musiker mittlerweile, die mit einem kleinen Solo einfach das Herz öffnen lassen. Oder eine Posaunengruppe hatte einen Klang, der ist so wie Butter. Und man sagt, ach, da weiß ich, da muss ich nicht viel arbeiten. Da muss ich nicht arbeiten. Dann
läuft es von alleine. Ist das so, dass Sie haben mit ganz vielen berühmten Solokünstlern zusammengearbeitet, wenn man jetzt weiß, an dem Klavier oder wenn jetzt ein Klavierkonzert spielen, die Solistin ist Martha Argerich. Wie sehr steht Ihnen das dann als Dirigent bevor, dass Sie denken, oh, die darf ich jetzt aber auch nicht verärgern oder da darf ich nichts Komisches machen oder ich darf dies und das nicht sagen oder gibt es sowas?
Na, das natürlich gibt es. Und da kommen wir auch zu diesem Punkt. Natürlich ist man auch, wenn man sehr viel Routine hat und Erfahrung, natürlich hat man Lampenfieber. Und Martha Argerich ist natürlich ein Mythos. Ne? Und natürlich habe ich mich überlegt und Kollegen gefragt, ja, wie ist sie und so weiter. Man hört natürlich unterschiedliche Meinungen, wie es oft ist. Und am Ende war es eine wunderbare, total easygoing Zusammenarbeit. Natürlich haben mir Gedanken gemacht, aber... Was ich mit Martha Argerich sagen kann, die hat eine Probe völlig vergessen.
Vergessen?
Vergessen, und die ist einfach nicht erschienen. Ich weiß jetzt nicht, wie das war. Und das ist passiert immer wieder, wie ich gehört habe. Und da gab es im Orchester, ja, wir brauchen mindestens 2 Proben und so weiter. Und es ist trotzdem so glatt gelaufen, dass alles gut.
Und diese Abende dann, wenn man weiß, wenn man irgendwas mit seiner Stimme gemacht hat, wenn man irgendwie sehr aktiv war, wenn man viel Sport gemacht hat, dann darf der Abend nicht enden. Ist das bei Ihnen, also ist für Sie, wenn das Konzert gespielt ist, wenn der Charlie Chaplin-Film gelaufen ist, ja, gibt es dann für Sie einen ganz regulären Feierabend oder wie ist das dann? Wie lange hält diese Energie, mit der Sie sich ja auch aufgeladen haben, sowohl durch das Publikum als durch das Orchester, was vor Ihnen setzt, wie lange hält die Energie noch an?
Das ist wirklich bemerkenswert, was Sie sagen. Also gerade mit Chaplin-Film ist es so, wenn ich im Babylon Chaplin mache, dann ist das Ritual ein Bier danach. Das hilft auch ein bisschen runterzukommen. Aber es ist so, dass ich auch nach einer Opernaufführung und einem Konzert vor 1-2 Uhr nicht einschlafen kann, weil immer noch die Intensität des Adrenalins im Blut da ist.
Wenn Sie, weil wir vorhin das mit Carlos Kleiber und dem Lampenfieber hatten, dieser Moment, wenn man das erste Mal zum Pult geht und dann brandet der Applaus auf, weil der Dirigent kommt, der Solist kommt, wir wollen klatschen. Bedeutet einem das was oder ist man da sowieso, also Fußballer würden sagen, im Tunnel, weil man weiß, gleich muss es losgehen, der hat in den Proben da häufiger ein bisschen gezittert. Also oder ist es ein Genuss?
Es ist in der Regel eine große Freude.
Das ist eine große Freude.
Eine große Freude, da aufzutreten, da das Publikum hat eine ungeheure Energie. Und auch wenn sie still sind, gibt es eine Energie und die spürt man sofort. Man spürt sogar die Energie des Publikums im Rücken. Also es ist eine Freude. Es ist einfach eine Freude, ja.
Man spürt die im Rücken.
Ja, doch.
Aber jetzt habe ich schon vorhin die ganzen Stationen, an denen Sie schon gearbeitet haben, genannt. Also wie gesagt, das ist, habe natürlich nicht alle Stationen genannt, aber schon angedeutet, dass es ganz, ganz viele sind. Slowenische Philharmonie, Hamburger Symphoniker, Berliner Symphoniker und Staatskapelle Weimar. Also das sind unglaublich viele Adressen. Da habe ich mich gefragt, jetzt tatsächlich vorher, Herr Ziales, gibt es eigentlich noch Wünsche? Haben Sie einen großen Wunsch? Sagen Sie, ja, das wäre mal toll oder bezieht sich das dann eher auf den Raum, bezieht sich das eher auf ein Orchester, bezieht sich das auf ein Stück, den Wunsch, den Sie haben, den Traum, den Sie hätten?
Also ich habe drei große, was Repertoire betrifft, als junger Mann drei große Träume. Das war Tosca dirigieren, den zweiten Akt aus Tristan und die 9. Symphonie von Dvořák aus der Neuen Welt. Und dieser Traum ist in Erfüllung gegangen.
Oh, da, wo Sie das vorhin angesprochen haben, die 9. Symphonie, gibt es da auch eine Aufnahme von Ihnen? Weil da gibt es ja nach wie vor, fanden wir als junge Leute, als wir das angehört haben, dass immer die Raphael Kubelik-Varianten ja, ein Goldstandard sind.
Sehr schön. Ja, es gibt auch von Ferenc Fritschei mit dem RIA-Symphonieorchester damals auch eine hervorragende Aufnahme. Ja, das ist eine gute Frage.
Das dritte haben Sie noch nicht genannt. Also Sie haben gesagt, Tosca wollten Sie machen.
Tosca,
9. von Dvořák und
zweiten Akt auf Tristan.
Ja. Ja.
Und da habe ich auch das große Glück in Athen, mit zwei exzellenten Sängern das machen zu dürfen. Ich will das anders formulieren. Vielleicht hat auch die Pandemie ein bisschen dazu beigetragen, dass ich gemerkt habe, dass es auch andere Sachen im Leben gibt als Musik. Also ich habe bis dahin wirklich gelebt wie im Tunnel. Also das nicht nur vor dem Auftritt, sondern mein ganzes Leben war wie ein Tunnel. Und das hat sich jetzt, wo ich Anfang 60 bin, auch geändert, in dem Sinne, dass ich auch sehr viel genieße, Zeit zu haben, meine Hobbys zu frönen, zum Beispiel Sprachen lernen. Ich bin dabei, Holländisch zu lernen, jetzt Niederländisch. Und einige große Reisen. Also das ist fast genauso eine Priorität wie auch gute Musik zu machen.
Was passiert eigentlich, wenn Sie beim Reisen in das Flugzeug einsteigen und da läuft so eine Hintergrundmusik? Achten Sie auf die oder können Sie?
Ja, mache ich immer. Und deswegen, ich mache Yoga seit vielen, vielen Jahren. Ich nehme das sofort auf und sogar bewusst auf. Und das ist eigentlich nicht sehr angenehm. Und Yoga auch, weil das ist, anstatt mich zu beruhigen, macht es mich nicht nervös, aber es lenkt mich ab.
Ich war bei einer Geburtstagsfeier mit Berliner Philharmonikern eingeladen. Und das war die langweiligste Geburtstagsparty der Welt, weil es durfte keine Musik angeschaltet werden.
Wie schön.
Weil alle dann gedacht haben, sie sind sofort auf der Arbeit. Wir können sie zum Glück, also da sie nicht mehr im Tunnel sind, aber in jedem Fall immer wieder auftreten, immer wieder auch zu sehen sind im Babylon Kino mit den Stummfilmen, die sie mit dem Orchester begleiten, muss sie das musikalisch leiten, können wir sie erleben. Und was für ein Vergnügen, Herr Ziales, dass Sie heute da waren. Alles Gute für Sie. Dankeschön.
Vielen Dank.
Vielen Dank allen fürs Zugucken und fürs Zuhören. Dankeschön.
Danke. Danke. Thank you.
Kolja Blacher, ein herausragender Geiger. Früher Konzertmeister bei den Berliner Philharmonikern, heute tourt er als Solist durch die Welt. Sein Vater war der deutsch-baltische Komponist Boris Blacher. Von ihm stammt dieses Violinkonzert aus dem Nachkriegsjahr 1948. Blacher spielt Blacher, jetzt in Frankfurt. Auch auf dem Programm der traurige Walzer, Vals Trist von Jean Sibelius. Und Rachmaninows dritte Sinfonie. Das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt unter der Leitung seines Chefdirigenten Jörg-Peter Weigle und der Geiger Kolja Blacher. Am Freitag, 19.30 Uhr in der Konzerthalle Karl Philipp Emanuel Bach in Frankfurt. Radio 3. Wie es euch gefällt.
Radio 3. Vom RBB. Die Nachrichten.
Um 20 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Abend. Nach dem Amoklauf an einer Oberschule in Graz gelten in Österreich 3 Tage Staatstrauer. Inzwischen ist eine weitere Frau an ihren Verletzungen gestorben. Damit steigt die Zahl der Toten auf 11. Darunter ist auch der mutmaßliche Schütze. Aus Wien, Wolfgang Fichtel.
Der mutmaßliche Täter, 21, aus der Gegend. Ein ehemaliger Schüler, der die Schule nicht abgeschlossen hat. Keine weitere Aussage zum Motiv. Er hatte 2 Waffen dabei. Eine Faustfeuerwaffe und eine sogenannte Langwaffe. Pistole und Schrotgewehr heißt es, die hatte er beide legal mit Waffenbesitzkarte.
Die rechtsextremistische Szene in Deutschland ist nach Einschätzung des Bundesamts für Verfassungsschutz deutlich gewachsen. Bundesinnenminister Dobrindt sprach bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts von einem dramatischen Befund. In den vergangenen 10 Jahren habe sich der Personenkreis um mehr als 20.000 auf 50.000 vergrößert. Die linksextreme Szene vergrößerte sich leicht auf 38.000 Personen, die islamistische auf 28.000. Die Feuerwehr ist in Angermünde weiterhin im Einsatz, um den Brand in einer Halle zu löschen. Das 4000 Quadratmeter große Gebäude brennt seit dem Nachmittag. Dort gelagert sind Strohballen für eine Biogasanlage. Auch der Katastrophenschutz hat dort Materialien deponiert. Nach Angaben der Feuerwehr besteht Einsturzgefahr. Die Brandursache ist unklar. In Berlin soll das sogenannte saubere Küchengesetz wieder abgeschafft werden. Das steht in einem Gesetzentwurf der Justizverwaltung, der dem RBB vorliegt. Der Zeitpunkt ist noch offen. Kirsten Buchmann, RBB 24, Landespolitik.
Das saubere Küchengesetz ist seit Anfang 2023 in Kraft. Hygienebarometer sollen Verbraucher informieren, wie sauber die Küchen zum Beispiel in Restaurants oder Cafés sind. Doch es fehlt genügend Personal, um Hygienekontrollen durchzuführen. Zudem gingen die momentanen Regelungen über das hinaus, was für die Lebensmittelsicherheit zwingend notwendig ist.
Die Bahn schafft die kostengünstige Familienreservierung ab. Künftig müssen alle Reisenden, auch Kinder, für eine Sitzplatzreservierung zahlen. Zusätzlich wird der Preis für eine Reservierung in der 2. Klasse um 30 Cent teurer und liegt dann bei 5,50 €. Der Fahrgastverband ProBahn kritisierte, dass umweltfreundliche